Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
In der Familie der Fotografin Anne Schönharting gab es über 4 Generationen hinweg ein Afrika-Zimmer. In diesem Zimmer waren Dinge zu sehen, die ihr Urgroßvater Willi Klare aus Äquatorialguinea mitgebracht hatte. Das waren Waffen, Tierpräparate, Schmuck und vieles andere. Also eine private koloniale Sammlung. Nach dem Tod ihrer Eltern stand Anne Schönharting vor der Frage, was mache ich mit den Objekten aus diesem Afrika-Zimmer? Und ein Ergebnis ihrer Auseinandersetzung mit diesem kolonialen Familienerbe ist ein Buch, das sie vor kurzem veröffentlicht hat. Mit dem Buch ist sie jetzt hier, Anne Schönharting. Seien Sie herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind diesen Objekten aus diesem Afrika-Zimmer ja zuerst als Kind begegnet in der DDR. Da sind Sie groß geworden. Wie war das jetzt in der DDR, in so einem Afrika-Zimmer zu sitzen, diese Objekte da zu sehen?
Von außen gesehen mag das ja sehr exotisch wirken, aber da ich damit aufgewachsen bin und quasi schon als Baby, also quasi ich bin, das war ein Teil meiner Familiengeschichte, war das unglaublich normal. Es war sehr unspektakulär.
Sie haben in einem anderen Interview aber auch davon gesprochen, dass diese Objekte gleichwohl das Normal waren. Klar, wenn man so mit rein wächst und aufwächst mit solchen Dingen. Aber dass die auch viel mit Fernweh verbunden waren, mit der Sehnsucht nach dem Reisen, das ja in der DDR eben nicht ging. Also dass sie dadurch noch so eine zusätzliche Aufladung hatten.
Ja, genau. Als ich dann älter wurde und man einfach bewusster alles wahrnimmt, war das einfach sehr augenscheinlich, dass meine Mutter zum Beispiel ein ganz großes Fernweh hatte und eine ganz große Reisesehnsucht. Und das Thema des Eingesperrtseins spielte eine große Rolle in meiner Familie. Da wurde häufig darüber gesprochen. Und das Zimmer, so seltsam das auch klingen mag, war einfach ein Ort, der hatte so was Identitätsstiftendes. Und das war, stand eigentlich für Reisefreiheit und für eine ganz große Sehnsucht, in die Welt zu reisen.
Sie führen einen auch gleich heran an dieses Zimmer. Wenn man Ihr Buch zur Hand nimmt, sieht man auf der Vorderseite das Foto eines afrikanischen Mannes mit einem Kopfschmuck und einer Kette. Und über dieses Foto hinweg ist über die ganze Seite ein Text gedruckt mit einer Aufzählung. Die beginnt so, Speere, Pfeile, Geweihe. Und die Aufzählung endet dann mit Meißner Porzellan, ein Jugendstilkleiderschrank, ein Teppich, 4 Bücherregale und eine blaue Ausziehkau. Ist das jetzt diese Aufzählung, die noch viel länger ist? Ist das die Ausstattung des Afrika-Zimmers, so wie Sie das kannten?
Das war dann der letzte Stand des Afrika-Zimmers. Also man muss dazu sagen, da mein Urgroßvater von 1907 bis 1914 in Äquatorialguinea für eine englische Firma Kakaoplantagen verwaltet hat und da ganz viele Objekte zusammengetragen hat und dann das irgendwann in Zittau landete oder erst in Dresden. Und das wanderte eigentlich so die letzten 100 Jahre durch die Wohnzimmer und Gästezimmer meiner Familie. Teilweise war es auch getrennt, also befand sich dann in Ostdeutschland, teilweise in Osnabrück. Und war immer eingebettet in das Interieur der jeweiligen Familie oder meiner Familie.
Es gibt auch Fotos in Ihrem Buch, da sieht man zum Beispiel einmal eine Hochzeitsgesellschaft, da wird gefeiert in den 60er Jahren und dahinter sieht man dann Jagdtrophäen aus Afrika. Insofern war das ganz selbstverständlich gegenwärtig, diese Sammlung Ihres Urgroßvaters.
Das war einfach ein Teil dieser Familie, genau.
Und wissen Sie, wie er zu diesen Objekten gekommen ist damals, als er in Afrika war?
Also was ich von den Erzählungen von meiner Mutter erfahren habe, da er da gelebt hat, hat er einfach... Wie er dazu gekommen ist, weiß man nicht. Komischerweise wurde darüber einfach nicht gesprochen oder es war einfach kein Thema. Ich denke, die sind aus verschiedenen Ländern, aus Äquatorialguinea, aus Gabun, aus Kamerun, vielleicht auch aus Nigeria, weil er da auch viel gereist ist. Und wie er dazu gekommen ist, weiß man nicht. Das finde ich auch sehr bedauerlich. Also ich konnte ja niemanden mehr fragen auch. Und die wurden dann mit großen Überseekoffern, so in dem Zeitraum, als er da war, nach Dresden, Laubegast zu seiner Familie geschickt.
Als Sie jetzt in diesem Afrika-Zimmer standen, nach dem Tod Ihrer Eltern, als das in Ihre Verantwortung übergegangen ist, dieses Familienerbe, das war sicherlich ein längerer Prozess. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Was dachten Sie, ja, was mache ich jetzt damit?
Das ist ja das Erbe von mir und meinem Bruder, das heißt, ich bin gar nicht so allein, aber ich hatte schon 2015 den Gedanken, einfach, dass ich mich damit irgendwie künstlerisch beschäftigen sollte oder überhaupt inhaltlich mehr, dass ich hinschauen müsste. Und ich hatte sogar noch Zeit, auch mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Und also das schwelte so die ganze Zeit. Und als ich dann letztendlich 2016 allein in dem Haus saß, war das plötzlich so wie so ein Anker. Eigentlich war das wie so ein emotionaler Anker in einer emotionalen Ausnahmesituation. Meine Eltern sind relativ plötzlich hintereinander weggestorben. Und ich glaube, so ich als Fotografin, für mich das Arbeiten oder etwas in Bilder umzusetzen, auch immer gleich ein Prozess, der mich so in das Handeln bringt und der gleichzeitig aber auch andockt an meine Familiengeschichte. Und ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ich habe einfach angefangen, alles mir anzuschauen, ganz, ganz gründlich.
Und ein Teil Ihres Handelns, Sie haben dann Fotografien gemacht. Ein Bild habe ich am stärksten vor Augen. Da haben Sie Speere genommen aus dieser Sammlung, eine ganze Reihe von Speeren, und haben die in so einem Getreidefeld aufgestellt. So ein scheinbar endloses Getreidefeld. Das liegt so gelb-golden in der Sonne und darin stehen diese Speere. Was erzählt Ihnen dieses Bild, diese Fotografie von Ihnen?
Eigentlich hat das was mit sowas Aufstrebenden zu tun. Ich habe die Speere ja komplett aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen. Aber mehr auf so einer ganz assoziativen Art hatte ich das Gefühl, es hat eigentlich was Umgekehrtes, sind wie Pfeile in den Himmel. Und vielleicht ist das eher so ein symbolisches Bild für Weiterentwicklung, dass die Speere, ich habe die ja im Grunde aus ihrem, also es gibt so einen wunderbaren Kameruner Wissenschaftler, der sagt halt, ganz viele Objekte sind in einem Art komatösen Zustand in den Museen, in den europäischen Museen und teilweise eingelagert. Und auch diese ganzen Objekte, die wir geerbt haben, sind ja auch immer nur in Räumen gewesen. Dafür sind sie nie gedacht gewesen. Wir wissen ja, also die sind ja komplett aus dem Kontext gerissen. Und ich hatte das Bedürfnis, ich muss die genauso wieder radikal nach draußen bringen. Mhm. Also zwar in meinem Umfeld, also damals in Sachsen, das ist ja nicht das Herkunftsland, aber es war so wie der erste Schritt. Mhm. Also das war eher etwas ganz Emotionales. Ich kann nicht so richtig beschreiben, warum ich das getan habe, sondern ich hatte einfach das Bedürfnis, das muss so sein. Und dann haben wir ich und meine Assistentin da reingesteckt. Ja.
Daraus ist eine ganze Fotoserie entstanden, die man auch in Ihrem Buch sehen kann. Also Sie haben auf diese Weise versucht, einen Zugang zu finden. Sie haben aber auch versucht, sich Hilfe zu holen. Das fand ich auch ganz beeindruckend und interessant. Sie haben sich an Museen gewandt und an andere Institutionen, um Hilfe zu bekommen. Wie gehe ich jetzt als Privatperson mit so einem kolonialen Erbe um? Was haben Sie da gehört von diesen Institutionen?
Das war ganz unterschiedlich. Ich habe das immer mal wieder begonnen, weil ich so dachte, es wäre schon gut, wenn ich noch mal Ethnologen finden würde, die mich unterstützen könnten, auch die Provenienz der Objekte zu klären. Und auch, was mich immer interessiert hat, dass man über das museale Bewahren der Dinge und innerhalb dieser ganzen Diskussion darüber, ne, wo das hinkommt, das nahm ja zeitgleich auch an Fahrt auf. Mhm. Ich fand das ja total interessant. Als ich damit begonnen habe, war das noch gar nicht so ein großes öffentliches Thema oder ist gar nicht auf so großes Interesse gestoßen. Und das wuchs so zeitgleich. Und dann habe ich einfach immer gedacht, es wäre gut, mehr so in den Austausch auch zu kommen. Also wie könnte man denn vielleicht neue Wege finden? Also einerseits die Provenienz klären, überlegen, wie man auch Objekte wieder zurückbringen könnte, wohin, aber auch, wie man vielleicht die Objekte nutzen könnte, um mehr in einen Austausch zu treten. Und dann bin ich an verschiedene Institutionen herangetreten, wie zum Beispiel die Ethnologischen Sammlungen in Dresden. Ich hatte auch zu tun mit dem Auswärtigen Amt, weil ich einfach mal gedacht habe, es wäre vielleicht gut, auch nochmal so eine finanzielle Unterstützung bekommen, so eine Assistenz, weil das ja einen unglaublichen Aufwand bedeutet. Allein das Sichten, das Archivieren, was ich teilweise selbst auch begonnen habe. Aber da ich ja auch noch sozusagen meiner eigenen Arbeit nachgehe und andere Projekte habe, ist das etwas, was unglaublich zeitaufwendig ist. Ja.
Ja, und traurigerweise haben die Institutionen Sie auch im Stich gelassen, wenn ich das richtig verstehe. Also haben letztlich gesagt, können wir Ihnen auch nicht helfen, Sie müssen allein klarkommen mit diesem Erbe.
Ja, also da gab es so einige enttäuschende Erlebnisse. Also ich hatte auch es gab ganz tolle Unterstützung zum einen, das kann ich auch so sagen, also die mir zum Beispiel Empfehlungsbriefe geschrieben wurden, damit ich nach Äquatorialguinea reisen kann. Es gab schon Unterstützung und es gab eigentlich immer, und das war ganz erstaunlich, anfänglich riesige Begeisterung, dass jemand kommt und sagt, ich möchte damit arbeiten, was aber über so eine normale Sichtweise hinausgeht. Also alle sind ja auf der Suche, wie kann man interessante Wege finden und auch angemessene und gute Wege finden, mit diesen Objekten zu arbeiten. Und dann gab es immer Begeisterung und dann gab es eigentlich immer eine Absage. Und zwar immer so, es tut uns sehr leid, das ist alles sehr spannend, aber die Provenienz der Objekte ist ungeklärt. Wir haben selbst so viel damit zu tun, das bei uns selbst sozusagen in Ordnung zu bringen oder einfach damit zu arbeiten, dass sie einfach immer Abstand genommen haben.
So. Wie gut, dass Sie diesen eigenen Weg gefunden haben mit Ihren Fotografien und auch mit Ihrem Buch, zu dem noch viel mehr gehört, als wir hier ansprechen konnten. Sie haben zum Beispiel Postkarten und Fotografien aus dieser Zeit, zeigen Sie in dem Buch in Vergrößerung, sodass die einem richtig ins Auge springen. Sie haben einen sehr interessanten Text von einem fiktiven Reisenden durch Deutschland, der aus Afrika kommt und quasi die koloniale Perspektive umkehrt und von uns Deutschen hier als Eingeborene erzählt. Also ganz viel Material in diesem Buch, das Erbe, Anne Schön-Hartings Fotografien und Texte zum Afrika-Zimmer in ihrer Familie. Das Fotobuch ist im Verlag Hartmann Books erschienen. Danke Ihnen sehr für den Besuch.
Vielen Dank.
Unser Nachbarland Frankreich, das hat mit großen Problemen zu kämpfen, gerade mit hohen Infektionszahlen, aber auch mit politischen Verwerfungen in den letzten Jahren, mit einem großen Misstrauen vor allem gegenüber den politischen Eliten. Für den Schriftsteller Pierre Lemaitre liegen die Gründe dafür auch in der französischen Geschichte. Und von dieser Geschichte erzählt er in seinem dreiteiligen Romanzyklus Die Kinder der Katastrophe. Für das erste Buch des Zyklus wurde Lemaitre mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis ausgezeichnet. Und gerade ist der letzte Band dieser Trilogie auf Deutsch erschienen unter dem Titel Spiegel unseres Schmerzes. Mein Kollege Dirk Fuhrig, der hat Pierre Lemaitre besucht, aber wegen Corona natürlich nur im virtuellen Raum.
Ja, wissen Sie, wir sind in der Provence. Ich habe Lavendel, Wassermelonen, Trauben, Tomaten, Auberginen, Karotten.
Der Schriftsteller ist unter die Gärtner gegangen. Pierre Lemaitre schwärmt von seinem Gemüse direkt vor der Haustür. Fontvieille, ein 4000-Seelendorf in der Nähe von Arles. Dorthin hat sich Pierre Lemaitre vor ein paar Jahren zurückgezogen. Der mit dem Prix Goncourt verbundene Erfolg seines Romans »Wir sehen uns dort oben« hat ihm den Umzug in den heiteren Süden erleichtert.
Ich war ein Großstädter, bin ja auch in Paris geboren. Aber mittlerweile bin ich ein Freund des Landlebens geworden. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber als ich in dieses Haus hier eingezogen bin, habe ich mich in den Garten verliebt. Gärtnern ist der Sport des Alters.
Ich hatte eigentlich geplant, Pierre Lemaitre in seinem provenzalischen Mohrrüben-Idyll zu besuchen. Wegen der Pandemie war das nicht möglich. Da wir uns aber schon länger kennen, nämlich seit er sein Buch über den Ersten Weltkrieg in Deutschland vorgestellt hatte, fällt es mir nicht schwer, mir den hageren älteren Herrn mit der Heckenschere in der Hand vorzustellen.
Naja, also ich habe schon eine gute Strecke des Wegs zurückgelegt,
spöttelt der Schriftsteller, der in ein paar Monaten 70 Jahre alt wird.
So ein Garten hält einen fit.
So selbstironisch, wie er über seinen Schrebergärtner Dasein plaudert, so bissig ist er, wenn er schreibt. In seinem neuen, packenden Roman schildert er die kopflose Flucht der Franzosen beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht im Frühjahr 1940.
Ich bin ganz gern ein bisschen gemein zu meinen Romanfiguren. Obwohl die französische Armee sich so miserabel auf den Krieg vorbereitet hatte, gab es aber auch viele tapfere Menschen, die alles taten, was sie konnten. Raoul und Gabriel, zwei meiner Hauptfiguren, befinden sich in aussichtsloser Lage und versuchen doch, das Beste daraus zu machen.
Als Drôle de Guerre, als ulkigen Krieg, bezeichnet man in Frankreich den schnellen Zusammenbruch der Verteidigung damals. Bis zuletzt hatte die Staatsführung die drohende Niederlage geleugnet.
Noch drei Tage, bevor die Nazis das Land unter ihre Kontrolle gebracht haben, schreiben manche Zeitungen, dass alles super läuft, dass die französische Armee das Land tapfer verteidigt. Das war eine unglaubliche Propaganda. Und je stärker die Franzosen daran glaubten, desto dramatischer war der Fall.
In dem Buch geht es besonders um die Selbsttäuschung der Franzosen. Die Propaganda der Regierung, in herrlicher Weise personifiziert in der Romanfigur Désirée Migaud, einem hochstaplerischen Tausendsasser, fabulierte noch fantasievoll von großartigen militärischen Erfolgen, als die deutschen Truppen bereits kurz vor Paris standen.
Damals gab es natürlich noch nicht die sozialen Medien mit ihren Fake News. Aber wenn man die Zeitungen aus jener Epoche liest, merkt man, wie die Regierung damals die Nachrichten gesteuert und die Menschen getäuscht hat. So wie Donald Trump das heute macht.
Womit wir bei der Aktualität wären. Denn Pierre Lemaitre hat seine Romantrilogie über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts auch deshalb geschrieben, weil er in jener Zeit Gründe für die politische Misere heute sieht.
Seit damals misstrauen die Franzosen ihren Regierungen. Ich glaube, die heutige Elitenfeindlichkeit geht auf damals zurück. Die Leute haben gemerkt, in welchem Ausmaß die Regierenden sie belogen haben. Dieses Misstrauen hat sich verstärkt und ist eine Ursache für die populistischen Strömungen. Ich sehe eine Art Kettenreaktion.
Soziale Unruhen wie die der Gelbwesten, der anhaltende Erfolg der Rechten um Marine Le Pen, die Armut vieler Franzosen. Auch manch erratisches Handeln französischer Politiker in der Corona-Krise ordnet Pierre Lemaitre in dieses Kontinuum der Realitätsverleugnung ein. Spiegel unseres Schmerzes heißt der neue Roman. Der Schriftsteller hält seinem Land darin tatsächlich einen Spiegel vor. Doch zurück zu den Tomaten. Denn schon Frankreichs großer Dichter und Denker Voltaire hat vor 250 Jahren schließlich postuliert, das Wichtigste sei es, seinen Garten zu bestellen.
Aber der hatte einen Gärtner,
scherzt der gärtnernde Literat Pierre Lemaitre. Aber hat er selbst etwa keinen?
Klar, ich habe auch einen. Als ich das Haus gekauft habe, war hier schon ein Gärtner. Ich habe ihm gesagt, ich behalte dich. Aber unter der Bedingung, dass du mein Lehrer wirst und mir alles beibringst.
Das sagt Pierre Lemaitre. Der jüngste Band seiner Romantrilogie Die Kinder der Katastrophe ist vor kurzem im Klett-Cotta Verlag erschienen unter dem Titel Spiegel unseres Schmerzes. Tobias Scheffel hat den Roman übersetzt. Er hat knapp 480 Seiten, kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Verstehen Sie Ihren Kochtopf?
Verstehen Sie die Welt?
Verstehen Sie Ihren Kochtopf?
Verstehen Sie die Welt?
Verstehen Sie, verstehen Sie, verstehen Sie?
Verstehen Sie die Welt?
Verstehen Sie Ihren Kochtopf?
Verstehen Sie die Welt?
Verstehen Sie Ihren Koch?
Verstehen Sie die Welt?
Verstehen Sie Ihren Koch?
Verstehen Sie die Welt?
Verstehen Sie, verstehen Sie die Welt? Verstehen Sie? Verstehen Sie?
Das ist Lopak und natürlich daneben der Toba, die eventuell jetzt wie Super Soka euch ein bisschen mit Meerwasser bespritzen, eventuell die Aufmerksamkeit nochmal stibitzen, damit ihr weggeht von eurem Radio. Gerade so, wo ihr denkt, waren wir jetzt gerade in Dakar? Ey yo, das war der Plan, also komm da mal mit. Die Wurfsendung, sie nimmt dich heute prompt nochmal mit. Sie nimmt dich mit an den Strand von Grand Yo. Wahrscheinlich war manch einer der Hörer hier noch nicht oft. Aber dafür sitzt du hier im warmen Sand und denkst, wunderbar, warum haben wir nicht so einen schönen Strand? Das ist Grand Yo, also so lasst euch da nieder, jetzt gibt es ein bisschen Meeresrauschen anstatt der Lieder.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vor kurzem hatten wir hier den Autor Ralf Rothmann zu Gast mit seinem neuen Erzählungsband Hotel der Schlaflosen. Bei Ralf Rothmann ist erstaunlich, wie intensiv seine Bücher immer wieder sind, seine Erzählungen und seine Romane. Oft erzählt er aus dem Ruhrgebiet, seiner Kindheitslandschaft oder aus der Geschichte, wie in seinen jüngsten Romanen Im Frühlingssterben und Der Gott jenes Sommers. Unser Kritiker Michael Braun hat die neuen Erzählungen von Ralf Rothmann gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Braun.
Hallo, Herr Mayer.
Ich fand eine der beeindruckenden, die Titelgeschichte Hotel der Schlaflosen. Vielleicht können Sie uns erstmal aus Ihrer Sicht kurz erzählen, worum es da geht.
Ja, das ist eine Geschichte, die mich sehr verstört und erschüttert hat, weil sie gewissermaßen ins Herz der Finsternis schaut. Und das Herz der Finsternis ist in diesem Fall ein altes Hotel in der Sowjetunion der Stalinzeit, ein Hotel, das man zu einer Hinrichtungsstätte umfunktioniert hat. Und in der ehemaligen Kühlkammer des Hotels, da werden wir am Fließband politische Gefangene hingerichtet, manchmal Hunderte am Tag. Und es ist nun so, dass wir quasi in die Innenperspektive des Henkers versetzt werden. Der heißt in diesem Fall Wassily Blochin, eine historisch reale Figur. und was wird jetzt hier erzählt? Die letzten Minuten vor der Hinrichtung eines prominenten Opfers des russisch-jüdischen Schriftstellers Isaac Babel. Und es wird halt erzählt, nicht etwa, was dem Opfer durch den Kopf geht, bevor es getötet wird, sondern was dem Mann, der tötet, durch den Kopf geht.
Und das ist doch geradezu unheimlich, fand ich, dass Ralf Rothmann ja auch von diesem tausendfachen Mörder, aber erzählt mit einer bestimmten Wärme und Anteilnahme sogar. So habe ich es empfunden. Wie ging Ihnen das?
Das ist, man kann das wirklich Anteilnahme nennen. Und das hat auch etwas, ja, etwas sehr Unheimliches. Intensiv versetzt er sich hinein in diesen Mann, in diesen Wassily Blochin. Und was bringt er zum Vorschein? Ja, dieser Mann zeigt sich als begeisterter Leser von Isaac Babel, outet er sich gewissermaßen. Und er berichtet auch von sehr seltsamen, alltäglichen Dingen, ganz nebenbei vom Tinnitus, den er durch die ständigen Pistolenschüsse bekommen hat. Oder er beschreibt sich als liebender Gatte seiner Ehefrau. Es geht ihm, wie er auch dann einräumt, jede Sentimentalität ab. Und dann kommen dann auch so unheimliche Sätze, wenn er halt sein Opfer fragt, das hier gefoltert vor ihm sitzt. Was siehst du denn ohne Brille, kleiner Jude? Und einige Sätze später heißt es dann in einem sehr harten Satz, aber dieser armselige Poetenrest hob nicht mal den Kopf. Also das ist, man muss da schon gute Nerven haben, wenn man diese Geschichte liest, weil hier ein Mensch gezeigt wird, der offenbar ohne jede moralische Skrupel seinem Tötungsgeschäft nachgeht.
Die Titelgeschichte des Erzählungsbandes Hotel der Schlaflosen von Ralf Rothmann. Welche anderen Erzählungen fanden Sie vielleicht ähnlich herausragend wie diese Titelgeschichte?
Mir haben einige, die meisten Geschichten großartig gefallen. Also zum Beispiel die allererste Geschichte des Bandes. Da ist es ja so, und das ist ein Zeichen für das ganze Buch, da es handelt sich hier um, die Heldin ist eine Geigerin, die in Berlin ein Konzert geben möchte eigentlich. Und schon im ersten Satz der Geschichte reißt eine Seite ihres Instruments. Ja, und dann kann man sagen, das ist quasi der Riss, der durch das Leben der Figuren geht im ganzen Buch. Und sie fährt dann eine Viertelstunde durch Berlin mit dem Taxi, will noch schnell angeblich eine neue Seite für ihre Geige holen. Aber was tut sie? Sie kommt ins Hotel und öffnet das Fenster. Tja, und dann wird kein Konzert mehr möglich sein. Die Geschichte läuft eben auf ein Verhängnis zu, auf einen Tod, auf einen Todesfall, wie viele Geschichten dieses Buches. Etwa noch eine weitere Geschichte will ich nennen. Der Wodka des Bestatters heißt die. Und das knüpft an die Motive Ralf Rothmanns an, die wir aus früheren Büchern kennen. Es ist hier ein Bestatter am Werk, der zu einem Bergwerk gerufen wird, wo eben Leichname gefunden werden, die vor vielen Jahrzehnten dort verschüttet wurden. Und der Bestatter findet dann tatsächlich den gut konservierten Leichnam seines Vaters als junger Mann. Auch das eine sehr beeindruckende Geschichte.
Und ein ähnlich unheimlicher Moment in diesen Erzählungen. Können Sie uns zum Schluss noch aufklären über das Geheimnis von Ralf Rothmann, wenn Ihnen das aufgegangen ist? Warum gehen einem so viele seiner Geschichten so nahe?
Ja, also Ralf Rothmann versteht es wirklich meisterlich, von Grenzerfahrungen zu erzählen, die seine Figuren mitten im Alltag überraschen und ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen. Ja, plötzlich stehen die Helden vor dem Mysterium ihrer Existenz und unglaublich prägnant und präzise beschreibt Ralf Rothmann diese Grenzsituation.
Und das tut er jetzt wieder in seinem Buch Hotel der Schlaflosen. Die Erzählungen, die neuen von Ralf Rothmann, sind im Surkamp Verlag erschienen. Mit 206 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Besten Dank an Michael Braun für diese Kritik.
Re-Reading.
Ja, Re-Reading. In dieser Reihe reden wir hier über unseren vielleicht veränderten Blick auf klassische Bücher. Wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren viel diskutiert über Rassismus, Kolonialismus, über Sexismus und Diskriminierung. Und mit diesen Debatten verändern sich ja möglicherweise unsere Sichtweisen auf Klassiker der Literatur. Deswegen wollen wir hier fragen, im Deutschlandfunk Kultur, lesen wir diese Bücher jetzt anders, vielleicht viel kritischer als früher? Sind diese Texte überhaupt noch relevant? relevant nach diesen Diskussionen. Und heute schauen wir uns an ein Buch, eines der großen US-amerikanischen Romane, Amerikanisches Idyll von Philip Roth. Der hat den Pulitzer-Preis bekommen für dieses Buch. Das Time Magazine hat den Roman zu den 100 besten Romanen des 20. Jahrhunderts gezählt. Und unsere Kritikerin Sonja Hartl hat das Amerikanische Idyll jetzt wieder gelesen. Hallo.
Hallo.
Wie kam es denn überhaupt, wenn wir mal zurückschauen, zum ersten Lesen? Wie haben Sie das Buch kennengelernt?
Ja, ich habe ja schon ein ausgesprochenes Faible für amerikanische Literatur, US-amerikanische Literatur. Und dann dachte ich mir, ja, vor so gut 20 Jahren, dass Philip Roth einfach so ein Name ist, an dem man dann ja nicht vorbeikommt. Und ich denke ja, man sollte dann so die Klassiker oder den Kanon kennen. Und habe mitbekommen, dass er den Pulitzer-Preis bekommen hat Ende der 90er und auch immer als Nobelpreiskandidat gehandelt wird. Und dann dachte ich mir so, liest du den doch mal.
Haben Sie getan damals, jetzt wieder kurz zur Handlung. Was erzählt dieses Buch? Worum geht's da?
Es geht um die Geschichte einer Familie. Und zwar, es gibt erstmal einen Schriftsteller, Nathan Zuckerman, der bewundert einen ehemaligen Mitschüler von ihm, Seymour Le Worf, genannt der Schwede. Und dieser Schwede ist der Sohn einer jüdischen Einwandererfamilie. Sein Vater ist durch eine Handschuhfabrik zu Reichtum gekommen. Und dieser Schwede macht nun eigentlich alles richtig. Er sieht gut aus, er ist ein super erfolgreicher Sportler. Er hat die ehemalige Miss New Jersey geheiratet. Und dann wird seine Tochter verdächtigt, aus Protest gegen den Vietnamkrieg das Postamt in die Luft zu sprengen. Und sie ist auf einmal verschwunden. Und das setzt bei dem Schweden so einen Reflexionsprozess in Gang, warum er doch eigentlich alles richtig gemacht hat, aber trotzdem kein erfolgreiches Leben hat.
Klingt interessant. Wie war jetzt das Wiederlesen dieses amerikanischen Klassikers?
Also als ich das damals gelesen habe, war es tatsächlich so, dass ich diese Erzählperspektive recht spannend fand. Man hat Nathan Zuckerman in dem Buch, das ist so ein alter Ego von Philip Roth, der eben die Geschichte von Seymour Le Worf erzählt. Und das ist so eine doppelte männliche Perspektive. Und ich mag Narration und fand es durchaus interessant. Und als ich das jetzt wieder gelesen habe, war genau das, was mich am meisten abgestoßen hat. Denn es ist einfach so, dass hier ein Mann auf einen Mann blickt und die beiden blicken irgendwie auf Frauen. Aber Frauen sind wirklich durchweg Objekte. Sie sind Maßstab des Erfolgs, sie sind Sexobjekte oder eben Symbol des Scheiterns, wie die Tochter des Schweden, Mary. Und das zeigt sich an so ganz kleinen Szenen. Da gibt es ein Treffen, ein Wiedersehen an der Highschool. Da stehen nach 45 Jahren, also nun ja Mitte 50-jährige oder Ende 50-jährige Männer zusammen und unterhalten sich darüber, an wen sie damals gedacht haben, als sie sich selbst befriedigt haben und dass heute nichts mehr ginge, weil die Frauen ja so alt geworden sind. Oder es gibt ein Zitat von dem Schweden, das ich auch mitgebracht habe. Er denkt sehr viel über den Körper seiner Tochter nach. Und nachdem er nun gerade erfahren hat, dass sie mehrfach vergewaltigt wurde, denkt er wieder über diesen Körper nach und an den reizenden Schlummer der unsichtbaren Brüste, bevor sie zu schwellen beginnen. Und das ist ein Vater, der über seine Tochter denkt und das ist einfach nur abstoßend.
Jetzt könnte man ja zwei Perspektiven einnehmen. Einmal könnte man sagen, Philip Roth zeigt da so eine männliche Perspektive von Männern, die in so einem klassischen Männlichkeitsdiskurs erzogen wurden, darin leben, auch mit anderen Männern sich immer wieder darin bestätigen. Und er zeigt das auf nachvollziehbare und beeindruckende Weise, könnte man vielleicht sagen. Oder man kann sagen, das Buch ist selbst so männlich sexistisch, dass man das eigentlich nicht mehr in die Hand nehmen möchte. Wie ging es Ihnen jetzt?
Ich möchte es nicht nochmal in die Hand nehmen. Also ich möchte es tatsächlich nicht nochmal lesen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das muss man unbedingt nochmal lesen. Ganz im Gegenteil, ich habe mich wirklich durchgequält. Und es ist genau dieses, man könnte jetzt sagen, das ist diese typisch männliche Perspektive. Damit verharmlost man Sexismus und damit bereitet man auch so ein bisschen den Boden für das, was man in den USA gerne Locker-Room-Talk nennt. Also Gespräche, die in Umkleidekabinen stattfinden, wo halt Männer so über Frauen sprechen. Und erstens stimmt es natürlich nicht, dass alle Männer so über Frauen sprechen. Und zweitens, selbst wenn sie es tun, sollten sie vielleicht so langsam im Jahr 2020 begreifen, dass es keine Art und Weise ist, so über andere Menschen zu reden. Und deswegen gibt dieses Buch einfach nur, es blickt auf 50% der Bevölkerung, auf Männer, Frauen kommen kaum vor. Und ich glaube nicht, dass man diese Relativierung von Sexismus heute noch lesen muss. Dafür gibt es genug andere Bücher.
Sagt Sonja Hartl über Amerikanisches Idyll von Philip Roth. Wer jetzt ihr Urteil überprüfen möchte, im Rowohlt Verlag gibt es eine Taschenbuchausgabe des Buches für 12 Euro. Besten Dank.
Gerne.
Straßenkritik.
Roswitha Pogschipper, ich lebe in Pfaffenhofen und arbeite hier im Eine-Welt-Laden ehrenamtlich.
Mein Lieblingsbuch ist Ein ganzes halbes Jahr von der Jojo Moyes. Es geht um einen jungen Mann, der unverschuldet in Londoner Morgenverkehr einen Unfall hatte und ab Hals gelähmt ist. Hemiplegie nennt man das. Und der hat mit seinen Eltern ausgemacht, dass er ein halbes Jahr sich noch Zeit gibt und dann in die Schweiz geht zum Selbstmord. Und die Eltern suchen jetzt eine Pflegerin, die ihn von dem Gedanken abbringt, die sich dann so in ihn verliebt und er verliebt sich in sie. Ja, ich fand es einfach eines der berührendsten und an die Seele gehendsten Bücher, die ich gelesen habe.
Also Roswitha Pogscherba liest in Pfaffenhofen Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Im Rowohlt Verlag ist das erschienen. Über 500 Seiten, der Taschenbuchpreis 12 Euro. Der Kabarettist Gerhard Poll, der ist ja seit Jahrzehnten eine Institution, vor allem in Bayern, aber bei weitem nicht nur dort. Und auch schon seit Jahrzehnten, seit 40 Jahren, wird er von den Brüdern Well musikalisch begleitet. Also das ist eine ganze Poll- und Well-Epoche und deshalb haben die jetzt gemeinsam eine Werkrückschau veranstaltet. Aus der ist auch ein Hörbuch entstanden. Also Musik und Gesang und komisch-grantlige Monologe von Gerhard Poll, ein Fall für unseren bayerischen Hörbuchbetrachter Georg Gruber.
Gerhard Poll ist ein Phänomen. Er braucht nur wenige Worte und hat sein Publikum sofort im Griff.
Sicher? Nein, also das ist, was soll ich sagen? Man kann die Sache so sehen oder man kann sie anders. Ich meine, bitte, das ist aus meiner Sicht, nein, warum nicht? Nein? Nein, Entschuldigung, das darf man doch noch sagen.
Nein? Polt darf alles sagen.
Na also dann.
Früher hatte die CSU manchmal etwas dagegen, aber das ist schon lange Geschichte. Als Polt und die Well-Brüder, die sich damals noch Biermöselblasen nannten, vor 40 Jahren begannen, gemeinsam die bayerischen Bühnen zu erobern, war das noch ein Akt der Revolte und der kulturellen Selbstbehauptung. Volksmusik ohne Bayernhümelei wurde so wieder anschlussfähig.
Flurbereinigung, jetzt rede ich alle, fahren nach Rimini, Olympia, Rebello. Der Strauß schafft jetzt in Bayern oh.
Musikantenstadel, Bocknerhacht, Beckenbauer, Supermacht, Ölkrise, teurer Sprit, trimm dich fit, da machen wir mit.
Saurer Regen von früh bis spät, Oktoberfest, Attentat, da hört sie fei auf, der Gspass.
Und 84 für Wiesen Mass.
Auf dem Jubiläumshörbuch finden sich Live-Mitschnitte aus den vergangenen 3 Jahren. Ältere und aktuellere Stücke, rund 70 Minuten aufgenommen in der süddeutschen Provinz und in Berlin. Polt und die Biermöselblasen waren lange Zeit wahrscheinlich die einzigen Bayern, die in Berlin willkommen waren. Besonders zu Lebzeiten von Franz Josef Strauß war das bayerische Image nicht unbedingt das Beste. Aus dieser Epoche kommt Polt.
Da habe ich nichts dagegen. Warum auch?
Seine Kunst erschafft es wie kein Zweiter, dem Volk aufs Maul zu schauen und es auf die Bühne zu bringen. Die Gschachtelhuber, die Wichtigmacher, die Machtmenschen, die Grantler und die Vereinsmeier. Ein Polt-Klassiker ist der Fischereivereinsvorsitzende, der sich über den Kormoran in Rage redet.
400 Kormorane pro Kormoran stürzen sich auf unser bayerisches Meer, auf unseren Chiemsee. Und dann geht es los auf unsere deutsche Forelle, auf unseren deutschen Saibling, auf unseren deutschen Hecht, auf unseren deutschen Karpfen. Ein Massaker, der ganze See ist blutrot. Nicht wahr? Was sich vor unseren Augen abspielt, das ist eine Tragödie. Und wir vom Fischereiverein Chiemsee West müssen mit ansehen, wie wir ohnmächtig davor stehen und unsere Medien, ich erwähne es und sage es, das bayerische Fernsehen lässt uns im Stich. Ich habe erst neulich wieder einen Taifun in Florida anschauen müssen. Ja, wie viele Taifune in Florida muss ich mir noch anschauen. Aber was sich direkt vor unseren Augen in Bayern am Chiemsee abspielt, das wird nicht erwähnt. So sieht es aus. Liebe Freunde, liebe Freunde.
Und wenn es diesen Fischereivereinsvorsitzenden wirklich gäbe, würde er im Publikum sitzen und applaudieren. Denn auch das gehört zum Phänomen Polt. Er seziert die Menschen, bis all ihre Boniertheit und Engstirnigkeit und Angst vor der Welt offen zutage tritt, und schafft es trotzdem, dass fast alle darüber lachen.
Ja, sag einmal, ist der normale Menschenverstand, zeigt das gar nichts mehr. Muss ich heute sogar schon Psychologie studieren,
damit ich weiß, wer ein Depp ist und wer nicht. Das gibt's ja nicht.
Holt und die Well-Brüder sind ein eingespieltes Team. Wer sie kennt, weiß, was er zu erwarten hat. Dazu gehört natürlich auch die Selbstvergewisserung, politisch auf der richtigen Seite zu stehen, selbst wenn die Fronten heute längst nicht mehr so klar sind wie früher. Das gemeinsame Ergründen der bayerischen Seele und ihrer Widersprüche wird dennoch auch nach 40 Jahren nicht langweilig.
Ja, aus ist und gold ist und schon ist das gold ist und ein Katz ist kein Hund, 14 Gold und bleibst gesund.
40 Jahre Gerd Polt und die Well-Brüder, jetzt als Hörbuch auf einer CD erschienen.